Deutschlandfunk. Der Tag.
Kategorie Sätze, die eigentlich nie gesagt werden, wenn alles cool ist.
Das deutsche Bankensystem ist insgesamt stabil. Es liegen keine Erkenntnisse zu einem systemischen Problem im deutschen Finanzwesen vor. Und wir sehen im Gegenteil eine hohe Resilienz in Deutschland.
Heute Vormittag die Sprecherin des Finanzministeriums in Berlin, Nadine Kahlwey. Tja, und dass sie das extra betonen muss, das ist an diesem Montag natürlich schon für sich eine Nachricht. Nochmal ganz kurz im Zeitraffer. Erst kollabieren in den USA zwei kleinere Banken. Dann gerät in der vergangenen Woche in der Schweiz ein richtig großes Institut ins Wanken. Die Credit Suisse, eine Bank, die mal als beste Bank der Welt galt. Die soll dann erst mit rund 50 Milliarden Franken gestützt werden, jetzt aber doch von der noch größeren Schweizer Bank USB übernommen werden. Die Bankaktien an Europas Börsen, die brechen daraufhin heute ein. Wie nah sind wir an einer Bankenkrise 2.0? Wiederholt sich die Geschichte der Megakrise von vor rund 15 Jahren. Das ist gleich unser erstes Thema in der Tag. Und der Weltklimarat, der IPCC, der warnt heute wieder, weltweit braucht es mehr Tempo beim Klimaschutz. Kommt den allermeisten sicherlich bekannt vor. Ich habe noch mal mitgebracht, was UN-Generalsekretär Guterres schon vor rund einem Jahr gesagt hat. Auch bei der Vorstellung eines neuen IPCC-Berichts.
We are on a fast track to climate disaster. Unprecedented heat waves, terrifying storms, widespread water shortages, the extinction of a million species of plants and animals. And this is not fiction or exaggeration. It is what science tells us will result from our current energy policies.
Wir sind auf dem Schnellgleis ins Klimadesaster, sagt Antonio Guterres da. Bisher noch nicht dagewesene Hitzewellen, furchtbare Stürme, weit verbreitete Wasserknappheit, die Auslöschung von Millionen von Pflanzen und Tierarten. Und das ist nicht ausgedacht oder übertrieben, sondern, so sagt es uns die Wissenschaft, das Ergebnis unserer jetzigen Energiepolitik. Die Warnungen sind also nicht neu. Trotzdem ist der Stand von heute noch mal eine wichtige und nicht gerade gute Wegmarke. Warum? Auch das klären wir in dieser Episode von der Tag, heute am 20. März 2023. Ich bin Sandra Schulz. Hi. Die einen sagen so.
Und im Übrigen ist es ja so, dass man richtig sieht, dass viel passiert ist seit der letzten großen Finanzkrise, nicht nur mit lauter Regulierung, sondern eben auch, indem unsere Aufsichtsbehörden in der Lage sind, schnell, strikt und entschlossen zu handeln. Und das schafft die Sicherheit, auf die alle Bürgerinnen und Bürger auch hierzulande vertrauen können.
Werden die meisten sicherlich erkannt haben. Olaf Scholz war das, der Bundeskanzler. Und die anderen sagen so.
Letztlich sind die Zutaten, die zur Finanzkrise 2008 geführt haben, in großen Teilen heute noch in gleicher Form da oder sogar verschärft.
Das ist Gerhard Schick, der frühere grüne Bundestagsabgeordnete und jetzt mit dabei bei der NGO Finanzwende. Die Turbulenzen bei der Schweizer Großbank Credit Suisse, die sind auch heute nicht aus den Schlagzeilen verschwunden. Und Sandra Pfister aus der Wirtschaftsredaktion habe ich vorhin gefragt, was die Credit Suisse überhaupt an den Rande des Zusammenbruchs gebracht hat.
Also die Credit Suisse, die ist bekannt dafür, dass sie in den vergangenen Jahren eigentlich keinen Fehler und keinen großen Skandal ausgelassen hat. Sie musste dafür auch schon Milliardenstrafen bezahlen. Das Management hat in der Zwischenzeit komplett versagt. Die haben einem großen Hedgefonds kurz vor der Pleite den Kredit gewährt. Also da hat ein Manager Unsinn gebaut und quasi der halben Wall Street Geld geliehen. Die haben Fintechs mitfinanziert, ohne dass da irgendjemandem aufgefallen wäre, wie riskant das ist.
Sag nochmal ganz kurz, Fintechs?
Fintechs, das sind Startups, die Finanzgeschäfte machen, also quasi so Nachwuchsbanken, die fast nur online operieren. Genau. Und die Credit Suisse, also die galt unter Bankern schon länger als, sagen wir mal, gewinngeil, kann man vielleicht sagen, um jeden Preis. Und dann hatte die auch noch Konten von Diktatoren da drin und von kriminellen Kunden. Und es gab eine Spitzelaffäre im Vorstand, bei der sich am Ende dann ein Privatdetektiv in so einem Spionagekrimi richtiggehend umgebracht hat. Also alles in allem hat es dazu geführt, dass die Credit Suisse Kunden da schon länger skeptisch waren und schon länger auch ihr Geld abgezogen haben. Aber sie ist ein Sonderfall, weil eben europäische Banker sich auch schon lange über sie ärgern, weil sie das Image der ganzen Branche so beschädigt hat. Und vergangene Woche, als dann klar wurde in den USA, da wackelt die erste Bank, da hat dann auch noch ein saudischer Großaktionär ein, sagen wir mal, ein bisschen verunglücktes Statement abgegeben, so sinngemäß, also in die Credit Suisse, da stecke ich kein Geld mehr rein. Und das hat der Bank dann auch den Rest gegeben.
Und jetzt haben viele sicherlich in der vergangenen Woche gelernt, dass die Credit Suisse aber trotz allem, was du gerade sagst, eine wichtige Bank ist oder war. Was hat sie denn so wichtig gemacht?
Na, allein schon, dass sie eine der größten Banken weltweit ist. Sie zählt zu den Top 30 Banken. Das sind die, die too big to fail sind. Also systemrelevant, die darf man nicht sterben lassen. Und sie ist darüber hinaus noch die zweitgrößte Bank der Schweiz. Also enorm wichtig, weil die Schweiz ja auch das Bankenland ist, das wissen wir. Mit der Credit Suisse kommt die Bankenkrise und das ist, glaube ich, auch nochmal was uns so empfindlich macht. Die kommt zum ersten Mal damit auch auf den Kontinent. Das ist ja nicht nur eine Spezialistenbank für Technologie-Startups, sondern das ist eine Bank für Unternehmer, für Kleinsparer und eben auch für sehr vermögende Kunden, ja.
Und jetzt soll eben die UBS ran, also die noch größere Schweizer Bank. War das jetzt sowas wie der letzte Ausweg?
Naja, man hätte auch was anders machen können. Man hätte die Bank auch verstaatlichen können. Also da gab es auch durchaus Befürworter für. Denn zwei so große Banken, die waren an sich schon fast eine Nummer zu groß für die Schweiz. Wenn da jetzt so eine riesige Bank bei rauskommt, dann ist ja klar, irgendwie dann ist das Risiko, wenn die pleite geht, das darf gar nicht passieren. Also die eigentliche Alternative wäre gewesen, entweder, dass der Staat als Teilhaber einsteigt, dann trägt der Staat einen Teil des Risikos, aber er hat noch nicht so wirklich Einfluss. Das ist also eigentlich nicht so gut für Steuerzahler. Die Alternative wäre gewesen, der Staat steigt voll ein, übernimmt die Bank voll und damit beruhigt er dann erstmal die Märkte, hoffentlich. Dann tauscht er das ganze Management aus, räumt auf und schickt dann die gesunde Bank wieder raus auf den Markt. Daran verdient er im Zweifel möglicherweise noch mal Geld, aber das ist eben hier nicht passiert. Nee.
Jetzt bin ich vorhin bei der Vorbereitung noch über eine, wie ich finde, Monsterzahl gestolpert. 100 Milliarden Franken, das ist jetzt das Geld, das die Schweizer Nationalbank bereitstellt, um diese geplante Transaktion zu unterstützen. Wenn die UBS eine riesige, gesunde Bank ist, warum ist dann dieses große Paket Geldes noch nötig?
Ja, ich glaube, um zu zeigen, wir bringen da jetzt Ruhe rein. Egal wie groß das Risiko ist, was da irgendwo schlummert in der Credit Suisse, wir räumen das erstmal aus. Also es geht hier, glaube ich, wirklich darum, Vertrauen zu schaffen. Die Schweizer Nationalbank ist glaubwürdig. Die kann sich das auch leisten, so eine Summe. Und wenn die sagt, wir kümmern uns, dann bringt das erstmal Ruhe in die Finanzmärkte, soll es zumindest, hat nicht so ganz geklappt. Das beruhigt dann auch die Kundinnen und Kunden der anderen Banken nach dem Motto, läuft. Und das, ich glaube, es geht im Endeffekt wirklich um das Vertrauen. Wir schießen hier erstmal mit einer großen Waffe und dann ist Ruhe.
Die Bankenkurse sind ja heute erstmal ordentlich runtergegangen hier in Europa. Und damit sind wir jetzt natürlich auch schon bei den Folgen. Wir finden das ja nicht nur interessant, weil das jetzt eine interessante Schweizer Bank ist, sondern einfach, weil wir alle die Erfahrung in den Knochen haben der großen Finanzmarktkrise von 2007, 2008. Wie gefährlich ist das, was wir jetzt sehen?
Es ist gefährlich, weil es eine Vertrauenskrise ist und weil mangelndes Vertrauen quasi für Banken so eine Art Todesurteil ist. Die leben einfach vom Vertrauen, nicht nur von dem Geld, was sie haben, sondern auch davon, dass man davon ausgehen kann, wenn ich da hingehe, kann ich jederzeit alles, was ich da eingelagert habe, wieder zurückkriegen plus Zinsen. Aber man muss auch sagen, die Probleme der Credit Suisse und auch die Probleme der Silicon Valley Bank, das war ja die erste in den USA, bei der es losging, die sind schon sehr speziell. Also anders als damals 2008 stehen auch die Notenbanken sofort parat und wissen sofort, was zu tun ist. Also sie senden beruhigende Signale. Fakt ist auch, dass die Banken solider dastehen als 2008. Sie müssen schon gerade diese großen, wie die Credit Suisse, die müssen mehr Eigenkapital zurückbehalten für den Notfall. Sie müssen schon nach strengeren Regeln spielen. Also es gibt nicht diese allgemeine Bankenkrise. Wenn viele Bankkunden das anders sehen, dass eine Krise da ist, dann ist sie da. Also das ist die Psychologie dahinter. Dann wird das so eine Art self-fulfilling prophecy. Da geht es um Vertrauen und deswegen handeln die Notenbanken sehr schnell. Diesmal ist es aber keine systemische Krise. Ich glaube, das ist der große Unterschied zu damals. Da schlummerten ja faule Papiere irgendwo in den Bankkellern vor 15 Jahren, die schlechten Immobilienkredite, die viele Hausbesitzer nicht mehr zurückbezahlen konnten. Jetzt erleben die Banken diese Krise auf einer anderen Ebene. Es ist für sie schon so eine Art Stresstest, der erste seit 15 Jahren, aber aus anderem Grund, weil nämlich die Zinsen steigen. Also das bedeutet, irgendwann wollen die Kunden auch mehr Zinsen auf ihre Guthaben sehen. Das ist aber noch nicht der Fall. Dann müssen die Banken mehr Geld rausrücken. Und zugleich machen viele Banken aber jetzt schon durch den höheren Leitzins der Zentralbank Verluste. Das ist der Punkt, weil sie so viele alte Papiere in ihren Büchern haben. Papiere, die sich gelohnt haben, als die Zinsen niedrig waren und die jetzt, wo der Zins hochgeht, nicht mehr so viel wert sind. Sie geraten nur in Schwierigkeiten, wenn sie die in echt und schnell verkaufen müssen, zu echten schlechten Kursen.
Also das kommt dann darauf an, ob die Leute jetzt spontan ihr Geld haben wollen.
Genau, wenn die ihr Geld haben wollen, dann fehlt den Banken Geld und dann müssen sie diese Papiere verkaufen und dann ist die Krise da. Also insofern, das ist gemeint mit dieser self-fulfilling prophecy.
Und jetzt sagt die Bundesregierung ja, alles gechillt, alles stabil, alles im grünen Bereich. Kann man das überhaupt schon sagen? Ich habe es vorhin ja schon gesagt, ich kriege eigentlich so ein bisschen Schweißhände, wenn ich diese Sätze höre, die man ja in einer normalen Lage, in der wirklich alles entspannt wäre, gar nicht sagen müsste.
Also wenn ich wirklich Sparer wäre, da wäre ich als Deutscher, als europäischer Sparer einigermaßen entspannt. Denn es ist ja selbst bei den Banken jetzt, die in die Krise geraten sind, nicht so, dass da irgendein Privatkunde geschädigt worden wäre. Das ist nicht so. Die Guthaben von Privatleuten oder so, die waren überhaupt nicht betroffen. Wenn jetzt in Deutschland eine kleinere Bank in Schwierigkeiten geraten sollte, Gesetz der Fall wäre so, dann ist das Geld sicher bis 100.000 Euro pro Person. Bei Eheleuten bis 200.000 Euro pro Person und pro Bank. Also wer sein Geld auf mehrere Banken verteilt hat, der kann auch mehrfach diese sogenannte Einlagensicherung in Anspruch nehmen. Bei den Sparkassen ist es sogar noch besser. Die helfen sich gegenseitig aus und da wären diese Spareinlagen in unbegrenzter Höhe abgesichert. Also das gilt für Privatpersonen. Jetzt kommt der Haken, es gilt nicht für Unternehmen. Die sind in der Einlagensicherung so nicht drin. Da müsste die Einlagensicherung nacharbeiten und das wäre vielleicht auch ein Punkt, wo man sagen könnte, da muss man die Regulierung verschärfen. Aber Privatleute sind relativ gut abgesichert.
Und jetzt würde ich mit dir gerne den ganz großen Bogen nochmal schlagen. Nochmal der Blick zurück auf diese Finanzkrise 2007, 2008 und die darauf folgende Wirtschaftskrise. Wir haben eben ja ganz unterschiedliche Einschätzungen gehört zur Frage, sind die Lehren da gezogen oder droht uns das jetzt alles nochmal auf die Füße zu fallen?
Ich würde sagen, ich habe schon das Gefühl, dass sich sehr viel Positives getan hat. Also klar, die Inflation ist hoch und deswegen geht der Leitzins hoch, aber das ist ein kalkulierbarer Stress im System. Der entscheidende Unterschied zu vor 15 Jahren ist doch wirklich diese faulen Immobilienkredite, die die Banken ins Wanken gebracht haben, dieses systemische Risiko, das ist im Moment nicht da und die Banken haben viel mehr Geld quasi im Keller als Puffer, um das Ganze abzupuffern. Diesen Dominoeffekt, der läuft nicht mehr so automatisiert ab wie damals. Das glaube ich schon und es sind Spezialfälle, die Banken, die jetzt in die Krise geraten sind. Was ein bisschen riskant ist, ist diese Riesenbank, die da jetzt entsteht. Das ist eigentlich eine Bank, die wir nicht wollten, weil die zu groß ist, um sie pleite gehen zu lassen. Also da würde ich sagen, da hat Schick recht bei seiner Kritik. Da muss man hinschauen. In den USA würde ich auch sagen, die müssen nochmal auf die Regionalbanken schauen. Die haben die großzügig von der Regulierung ausgenommen. Also da ist mehr Risiko im System als bei den großen Banken. Was Schick auch sagt, ist, wir brauchen höhere Kapitalpuffer bei den Banken. Und das ist was, was die auch immer vermieden haben durch ihre Lobbyarbeit. Da ist schon auch was dran, damit nicht nur die Privatkunden darauf vertrauen können, damit dass sie ihre Gelder wieder zurückkriegen, wenn sie wollen, sondern auch die Geschäftskunden. Aber am Ende ist die Frage, wie fett soll denn dieser Kapitalpuffer sein? Also eine Bank wird niemals 1:1 im Keller liegen haben, dass sie ausbezahlen kann, wenn alle Kunden gleichzeitig ihr Geld haben wollen. Das wäre eine Illusion zu glauben, dass es so laufen könnte. Also ich glaube, dass Regierungen und Notenbanken immer irgendwo gefragt sind im Finanzsystem, um abzusichern, dass sie immer irgendwo beherzt eingreifen müssen, um diese ultimative Panik dann am Ende zerstreuen zu können.
Sandra Pfister aus unserer Wirtschaftsredaktion mit allem Wichtigen rund um die Credit Suisse-Krise und auch die Folgen. Dankeschön, Sandra.
Ja, alles Wichtige hast du gesagt, aber tatsächlich einen wichtigen Punkt muss ich, glaube ich, doch noch erwähnen. Denn ja, okay. Das ist ein ganz, ganz substanzieller Unterschied. Es war in dem Fall, das ist, glaube ich, wirklich wichtig zu sehen bei der Credit Suisse und das macht Hoffnung. Es war in dem Fall nicht der Staat, der die Bank gerettet hat. Es sind im Endeffekt die Gläubiger, denn so geht der Deal in dem Fall. Es gibt eine bestimmte Art von Anleihen, also quasi ganz verkürzt gesagt, so eine Art Wette darauf, dass diese Bank überlebt. Und wer die kauft, diese Anleihen, der kriegt super Zinsen als Belohnung dafür, dass er das Risiko auf sich nimmt. Wenn die Bank nicht übernimmt, wie jetzt bei der Credit Suisse, ist das für die Gläubiger der Totalausfall. Also alle, die diese Anleihen gekauft haben, Katastrophenanleihen quasi als Versicherung gegen die Katastrophe, die fluchen jetzt und ärgern sich, das sind auch viele Banken. Aber genau so soll es eigentlich sein, dass der Staat nur partiell einsteht für das Elend der Credit Suisse und eigentlich tragen zum großen Teil Gläubiger, Privatleute, andere Banken das Risiko und nicht der Steuerzahler. Also das ist für mich auch ein Beweis, dass es eigentlich so läuft wie geplant in diesem Notfall. Und naja, bei aller Kritik, das ist vielleicht die gute Nachricht in dieser Krise.
Möchtest du noch was sagen?
Nee, jetzt bin ich fertig. Ich glaube, das war jetzt auch ein großer Banken-Overkill, oder?
Glaube ich nicht. Danke sehr herzlich. Die Mahnungen aus der Wissenschaft wurden erhört. Die Regierungen weltweit haben reagiert, umgesteuert. Die CO2-Emissionen gehen rasant in den Keller und die Klimakrise ist abgewendet. Georg, lass mich raten, das war's nicht, was uns der Weltklimarat heute sagen wollte, oder?
Nein, die CO2-Emissionen steigen. Die CO2-Emissionen waren im vergangenen Jahrzehnt so hoch wie nie und der Weltklimarat fordert, dass die CO2-Emissionen spätestens im Jahr 2025 ihren Höhepunkt erreicht haben und dann bis 2030 auf die Hälfte fast sinken, weil das absehbar nicht zu erwarten ist, ist es so, dass das 1,5-Grad-Limit, also die Grenze, ab der die weltweite Erwärmung nur noch ganz, ganz schwer zu handeln ist, bis überhaupt nicht, dass das mit ziemlicher Sicherheit im nächsten Jahrzehnt gerissen wird.
Georg, und jetzt stelle ich dich noch mal richtig vor. Georg Ehring, hier bei uns im Deutschlandfunk aus der Redaktion Umwelt und Verbraucher, beobachtet die Forschungen zum Klimawandel für uns schon seit Jahrzehnten. Und du hast für uns auch den heutigen Bericht des Weltklimarats IPCC gelesen und mitgebracht, hast du diese Warnung von Professor Matthias Garschagen, Geograf und auch einer der Autoren jetzt des Berichts.
Wir sehen den Klimawandel auch hier bei uns im Übrigen viel, viel stärker als vor 8,5 Jahren. Wir spüren die Auswirkungen. Wir wissen, dass die Auswirkungen mit jedem bisschen Erwärmung massiv ansteigen werden. Und gleichzeitig haben wir es noch selber in der Hand, dagegen vorzugehen und das Allerschlimmste abzuwenden. Aber dieses Fenster schließt sich.
Jetzt sag uns zum Einstieg nochmal, die Warnungen, die sind jetzt ja schon so bekannt. Manch einer kann sie vielleicht schon mitsprechen. Was war jetzt das entscheidend Neue in diesem Bericht?
Ja, die Warnungen sind bekannt. Der Teil des 6. Sachstandsberichts, der heute vorgetragen worden ist, ist ja die Synthese der 3 Einzelteile, die in den vergangenen Jahren schon vorgestellt worden sind. Von daher kann man nicht ganz so viel Neues erwarten. Aber für mich neu ist die entschiedene und klare Feststellung, dass das 1,5-Grad-Limit praktisch gerissen ist. Bei Klimaverhandlungen heißt es immer noch, wir versuchen, die Tür offen zu halten, dass wir das noch schaffen, die Techniken, den Klimaschutz jetzt entscheidend voranzubringen. Sie seien alle da und auch kostengünstig. Das alles sieht der IPCC auch so. Aber es gibt keine plausiblen Emissionspfade, also künftige Emissionsentwicklungen mehr, die dafür sorgen, dass das 1,5-Grad-Limit nicht gerissen wird. Wir werden irgendwann von jetzt an bis zum Ende des nächsten Jahrzehnts diese Grenze überschreiten und dann, so hofft man, im Laufe des Jahrhunderts in der Lage sein, durch neue technische Maßnahmen CO2 wieder aus der Luft zu entfernen und diesen Fehler wieder auszubügeln. Aber gleich die nächste Warnung, dafür darf das Überschreiten nicht zu groß sein. Da zählt jetzt wirklich wie immer jedes Zehntel Grad.
Und worauf genau arbeitet der Klimaschutz dann hin? Wenn wir bisher gesagt haben, wenn das und das nicht schnell genug geht, dann reißen wir die Ziele, die wir uns bisher gesetzt haben, das 1,5-Grad-Ziel. Wenn du jetzt sagst, dieses Ziel ist gerissen, was ist denn dann jetzt das Ziel?
Naja, das Pariser Abkommen ist so formuliert, dass man es auch so interpretieren kann, das 1,5-Grad-Ziel bis zum Ende des Jahrhunderts einzuhalten. Das versteht jeder mit gesundem Menschenverstand so, dass wir in diesem Jahrhundert unter 1,5 Grad bleiben. Man kann es aber auch so zu verstehen, dass man in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts genügend Erfindungen gemacht hat, um dieses Limit wieder einzufangen sozusagen. Und das ist jetzt die vage Hoffnung. Und dafür ist es nötig, das Überschreiten des 1,5-Grad-Limits so gering wie möglich zu halten. Denn man kann schon jetzt sagen, diese Techniken, CO2 aus der Luft zu holen, die sind sehr, sehr teuer und sehr, sehr aufwendig. Und auch wenn man Skaleneffekte berücksichtigt, dass das künftig günstiger wird, wird man dafür sehr, sehr viel aufwenden müssen. Und auch ein vorübergehendes Überschreiten des 1,5-Grad-Limits führt zu großen Schäden, beispielsweise, dass die Korallenriffe weltweit absterben, dass Eis schmilzt, was dann im Wasser ist und den Meeresspiegel erhöht. Und einfach, dass Naturkatastrophen passieren, die eben keine Naturkatastrophen sind, sondern menschengemachte Wetterkatastrophen.
Also diese Nachricht würdest du als besonders wichtig für uns rausdestillieren. Würdest du sagen, das war's oder gab es noch andere wichtige Punkte?
Ja, es gibt noch andere wichtige Punkte. Ich finde bemerkenswert, dass angesichts dieser düsteren Aussicht der IPCC einen großen Schwerpunkt darauf legt, wie machen wir es denn nun? Also wie kann die Klimaerwärmung begrenzt werden? Da seien die Techniken für verfügbar, sind auch sehr viel billiger geworden. Beispiel Solarenergie, die ist im vergangenen Jahrzehnt um 85% billiger geworden. Bei Batterien sieht es ähnlich aus. Auch Wind ist viel billiger geworden, also Windenergie. Und andere Techniken auch sind einsatzfähig. Man hat große Fortschritte gemacht bei der Erforschung, auch wie man sich an die Klimaerwärmung anpassen kann. Und der Weltklimarat versucht sozusagen eine Art Schockstarre zu verhindern, die aus dieser eigentlich niederschmetternden Nachricht heraus resultieren könnte. Und er sagt, ja, wir können die Klimaerwärmung trotzdem noch bremsen.
Bei dem, was du jetzt sagst, Stichwort Solarenergie, Windenergie, neue Technologien, die sind da. Mir fällt da spontan der FDP-Ansatz ein im Kampf gegen den Klimawandel. Da ist ja die Strategie, die Argumentation immer zu sagen, ja, wartet mal, bis die Forschung einen Fortschritt macht. So wie du das jetzt schilderst, ist das dann auch gar nicht so falsch.
Doch, das ist falsch. Denn wartet mal ist laut IPCC auf jeden Fall in jeder Hinsicht ein Fehler. Man muss jetzt ganz schnell in diesem Jahrzehnt neue Techniken installieren. Wenn die Emissionen in diesem Jahrzehnt annähernd halbiert werden müssen, dann verbietet sich ein Wartemal. Da muss man die vorhandene Technologie, die wir jetzt haben, mit dem größtmöglichen Nachdruck und mit dem größtmöglichen Tempo einsetzen.
Jetzt schauen wir immer genau auf diese Berichte des Weltklimarats, des IPCC. Und wann immer diese Berichte rauskommen, schauen wir natürlich genau drauf. Sag uns nochmal, warum haben die für uns so eine Wichtigkeit oder warum werden die vielfach so als Bezugsgröße genommen, der IPCC?
Der IPCC ist erstmal das Gremium der Weltgemeinschaft der Vereinten Nationen, das zur wissenschaftlichen Beurteilung der Klimaerwärmung eingesetzt worden ist im Jahr 1988 von UN-Umweltprogramm und Weltwetterorganisation WMO gemeinsam. Der sichtet die kompletten wissenschaftlichen Veröffentlichungen zu diesem Thema und bewertet sie, macht also keine eigenen Forschung, steht also auf sehr, sehr breiter Grundlage. Forscherinnen und Forscher aus aller Welt wirken damit und es wird sehr, sehr breit diskutiert. Also das, was der IPCC herausbringt, das kann man als gesicherte Erkenntnis bezeichnen, beziehungsweise es wird immer gesagt auch dabei, mit welchem Grad an Sicherheit man diese und jene Aussage treffen kann. Und das Zweite ist, Veröffentlichungen des IPCC werden in der Zusammenfassung für Entscheidungsträger von den Regierungen der 195 Mitgliedstaaten Zeile für Zeile besprochen und am Ende genehmigt, sodass es auch eine politische Einigung auf den Stand der Wissenschaft ist, die dann auch Grundlage ist für Weltklimaverhandlungen.
Und Das finde ich immer so interessant an diesen Verhandlungen. Auch gestern wieder ist ja quasi bis zur letzten Minute gerungen und verhandelt worden. Wenn das alles wissenschaftliche Fakten sind, was gibt es da überhaupt zu verhandeln?
Man muss es den Regierungen beibringen, dass es so ist, und die Regierungen müssen das akzeptieren. Wenn man das mal von der Wissenschaftlerseite sieht, die Regierungen schicken auch wissenschaftlich fitte Leute in diese Verhandlungen, hoffe ich jedenfalls, die das Ganze dann bewerten, die aber auch ihre politische Agenda haben. Und man kann dann natürlich sagen, okay, die Zusammenfassung für Entscheidungsträger soll nur 30, 40 Seiten dick sein. Das ist ein Detail, was darin nichts zu suchen hat. Hier, das kann man so formulieren oder kann man so formulieren. Da gibt es noch Unsicherheiten, die möchten wir gerne reinbringen. Also Saudi-Arabien wurde als Land immer wieder bezeichnet, dessen Vertreter versuchten, das Ganze möglichst verschwurbelt auszudrücken. Dann ist es zwar immer noch korrekt, aber keiner versteht es mehr. Und auf diese Weise gibt es jede Menge Dinge, die man verhandeln kann und auch verhandeln muss. Wenn das ein offizielles Verhandlungsdokument ist, dann ist es auch kein rein wissenschaftliches Dokument mehr, sondern auch ein politisches.
Und genau den Punkt hat heute Morgen bei uns im Deutschlandfunk-Interview auch der Klimaphysiker Professor Jochem Marotzke so ein bisschen rausgeschält. Also er hat laut und deutlich gesagt, dass in diesen Berichten, dass da kein Satz drinsteht, der aus Sicht der Forschenden falsch wäre oder unangebracht. Aber er hat eine Situation geschildert aus einem Bericht, bei dem er auch beteiligt war.
Das war im 5. Sachstandsbericht so, da stand ziemlich klar, welche Ländergruppen für die Zunahme an CO2-Emissionen verantwortlich waren. Das waren nämlich die Schwellenländer China, Indien, Brasilien. Und dieser Teil ist komplett gestrichen worden. Das war diesen Ländern einfach zu unliebsam, dass sie so bloßgestellt wurden.
Wie kritisch siehst du das, was er da beschreibt?
Ja, wenn er beschreibt, dass bestimmte Entwicklungen dann einfach rausgelassen werden, wer für den Anstieg der CO2-Emissionen in besonderem Maße verantwortlich ist, dann schmälert das natürlich den Wert eines solchen Berichtes. Es zeigt aber auch, wie politisch ernst genommen das wird, wie politisch umstritten das ist. Und ich habe den Eindruck, die rote Linie für die Wissenschaft, hat ja Professor Marotzke auch beschrieben, ist, es darf nichts Falsches drinstehen. Und die Kompromissbereitschaft fängt dann an, wenn Sachen rausgestrichen werden, die viele Wissenschaftler aber für wichtig halten und die in dem Falle wir wahrscheinlich auch für wichtig halten. Das ist eine Kompromisslinie, die aus wissenschaftlicher Sicht wehtut, die man aber vielleicht um der politischen Autorität eines solchen Berichtes, auf was man sich dann auch tatsächlich geeinigt hat, dann eingehen muss.
Du beobachtest das Thema für uns, für den Deutschlandfunk, jetzt schon lange, seit Jahrzehnten. Wir haben jetzt gerade um diesen Punkt schon diskutiert, rund um die Erkenntnis, dass es ja jetzt vielleicht, abgesehen von der Mathematik in der Algebra, meistens nicht diese Schwarz-Weiß-Lösungen und Erkenntnisse gibt, auch in der Wissenschaft. Jetzt ist zuletzt in die Diskussion geraten die Argumentation, mit der viele ja arbeiten, wenn wir nicht schnell genug in die Pötte kommen, dann ist irgendwann ein Kipppunkt erreicht und dann wird vielleicht alles ganz katastrophal, dann können wir überhaupt nichts mehr ändern, dann können wir nur noch die wirklich echte Klimakatastrophe managen. Wie umstritten ist diese Frage in der Wissenschaft?
Also, dass es solche Kipppunkte gibt, ist, glaube ich, mittlerweile Common Sense. Aber die Frage ist, wo liegen die und welche Kipppunkte sind im Einzelnen gemeint? Es ist bei vielen Kipppunkten so, dass die einen Wissenschaftler sagen, ja, da ist ein Kipppunkt, dass es dazu Veröffentlichungen gibt. Und dann gibt es andere, die sagen, ja, so genau kann man das nicht sagen. Hintergrund ist auch, dass so es recht leicht ist, wissenschaftlich vorherzusagen, die globale Mitteltemperatur entwickelt sich so und so. Aber Niederschlagsmuster, wie die sich verschieben, Wirbelstürme, wie die häufiger werden oder auch seltener oder auch extremer werden, wie der Eisschild angeknabbert wird, von unten oder von oben reagiert, das ist sehr, sehr viel schwieriger zu berechnen. Also bei dem Eisschild, da hängt es davon ab, welche Untermeeresströmungen sich durch die Klimaerwärmung möglicherweise auch wohin verändern. Da braucht man ganz hochauflösende Modelle mit ganz großer Rechenkapazität. Und ob die Modelle dafür reichen, einen Kipppunkt im Einzelnen vorherzusagen, da haben manche Wissenschaftler Zweifel dran. Ich kann die Berechtigung nicht überprüfen. Aber dass es solche Kipppunkte gibt und dass wir uns oberhalb von 1,5 Grad sehr vorsehen müssen und plötzlich vielleicht auch einen erreichen, den die Wissenschaft noch gar nicht so auf dem Schirm gehabt hat, das ist ausgemacht. Und deswegen sollten wir das möglichst vermeiden. Das ist ein Argument, das uns dann am Ende alle das Leben kosten kann.
Was denkst du, was wird dieser Bericht heute ändern?
Es hat schon eine ganze Menge Sachstandsberichte des IPCC gegeben, jeder mit größerer Klarheit, jeder mit größerer Dringlichkeit, und dieser setzt mit dem 1,5-Grad-Limit nochmal einen obendrauf. Es ist ein Baustein, der zur Bewusstseinsbildung beiträgt und auch zu politischen Veränderungen in den Regierungen vielleicht, aber die Wende wird er sicher nicht bringen, denn jeder, der wissen will, wie es um das Klima bestellt ist, der wusste das auch schon vorher.
Dankeschön an Georg Ehring, unseren IPCC-Watcher.
Bitteschön.
Und das war der Tag, heute am 20. März 2023. Wenn Sie jetzt noch in eine ganz andere Richtung abtauchen wollen, so zum Beispiel in Richtung russische Geheimdienste, Propagandanetzwerke und die Macht von Fake News, dann hätte ich noch den dazu passenden Podcast-Tipp, nämlich einen Polit-Thriller vom Deutschlandfunk Kultur.
Ich bin Merle Schwalb, Journalistin der Investigativredaktion des Globus. In den vergangenen Wochen habe ich einen mysteriösen Fall recherchiert. Ein junger Mann stürzt vom Balkon seiner Neuköllner Wohnung in den Tod. Der Mann war Russe und unsere Ermittlungen führten uns in das Umfeld ausländischer Geheimdienste.
Aktionen werden in Gang gesetzt, Geld fließt, Firmen machen Sachen.
Fotos werden gemacht, ein Kompromat wird produziert.
Russische Botschaften heißt das vierteilige Hörspiel von Yassin Musharbash. Und den Namen kennen Sie vielleicht, weil er seit vielen Jahren für die Zeit recherchiert und schreibt, unter anderem zu den Themen Terrorismus, innere Sicherheit, Geheimdienste. Und auch wenn seine russischen Botschaften jetzt keine journalistische Recherche sind, sondern ein ausgedachter Krimi, merkt man doch, dass der Mann weiß, wovon er spricht. Also gerne gleich mal aus der Audiothek ziehen oder bei Ihrem Podcast-Dealer, Krimi-Hörspiel, so heißt der Podcast. Mit mir im Team von der Tag war heute Friedbert Meurer. Ich bin Sandra Schulz. Dankeschön fürs Zuhören. Tschüss.